Ich tue gerne Probleme lösen. Also das ist eine meiner Leidenschaften. Und für mich ist Klimawandel eine der grössten Herausforderungen, die die Menschheit lösen muss. Weil ich glaube, wenn wir nichts machen, fahren wir gegen eine Wand.
Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftlichen Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo die Reise hergeht. Amila Recic, lange nicht mehr gesehen.
Nico Leuenberger, ebenso, freut mich. Zurück aus der Sommerpause und sowas von parat für die zweite Staffel Durchblick.
Total.
Wir haben 10 neue Themen vorbereitet für euch. Themen, die wir wissen, dass sie die Blick-Community beschäftigen. Und das sind alles Themen, wo die Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt. Es geht um unsere Gene und was sie über uns eigentlich aussagen, über Hate Speech und was man dagegen machen kann oder über die Frage, macht uns Google eigentlich dumm?
Also mir hat es auf jeden Fall dumm gemacht. Hey, ich tue nichts mehr aus dem Bauch raus beantworten. Ich muss es immer zuerst googeln, um sicher zu sein.
Ich weiss gar nicht, was aus dem Bauch raus heisst. Ich bin ein richtiges Google-Kind mittlerweile.
Aber um das geht es ja jetzt noch nicht. Heute geht es um die Blätterli im Mineralwasser und wie, dass die helfen, das Klima retten. Und ich nehme euch mit auf eine Weltreise.
Hast du schon Weltreise gesagt? Wo geht es denn alle?
Wir starten in Zürich-Oerlikon, mal vorläufig in Richtung Zürich-Oberland. Dann machen wir einen recht starken Schwenker Richtung Norden, auf Island. Und von dort nachher hinterher auf die ganz andere Seite des Planeten, auf Australien.
Nice, schon immer wieder auf Island, Australien.
Und der Clou an dieser Sache ist, wir steigen nicht ins Flugzeug. Für unsere Weltreise brauchen wir stattdessen eine Maschine, die in einer Industriehalle steht, ganz unscheinbare Halle, in Zürich-Oerlikon, und ich bin die besuchen.
Okay, und da könnt ihr jetzt wirklich mehr oder weniger auf den Knopf drücken und sagen, mach mal Sommer in Australien.
Das ist leider nicht so programmiert, aber wenn wir dann im Internet nachschauen, Sommer in Australien ist 30 Grad und ich sage jetzt einfach etwa 60% Luftfeuchtigkeit, dann können wir das auf der Maschine so einstellen.
Das ist Nathalie Casas. Sie ist Chefin von Forschung und Entwicklung bei einem der spannendsten Schweizer Startups bei Climeworks.
Aber Nico, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir nicht so time-travel-mässig mit dieser Maschine jetzt um die Welt reisen können, oder?
Nein, leider kann die Maschine nur so tun, aber immerhin, sie kann so tun, als wären wir irgendwo auf der Welt. Und das ist eben wichtig. Wieso das wichtig ist, das sage ich nachher. Zuerst mal das Ziel von dieser ganzen Übung. Wir wollen mithelfen, den Klimawandel stoppen. Den spüren wir ja jetzt schon. Es gibt trockene Sommer, es gibt Winter ohne Schnee. Und die Schuld an dem ist ja vor allem das CO2, das wir in die Atmosphäre blasen. Und darum saugen wir das jetzt ab.
Oh, da hat Greta Thunberg sehr Freude an unserem Podcast.
Auf jeden Fall.
Greta ist ja die Galionsfigur von dieser weltweiten Klimabewegung und sie kämpft mit ihrem Schulstreik darum, dass wir das Problem von dem Klimawandel endlich ernst nehmen.
I wanted to act as if the house was on fire. Because it is.
Und gell, du hast sie mal irgendwo gesehen?
Ja, ich habe sie sogar in Stockholm gesehen, wo das Ganze angefangen hat und bin mega verschrocken, sie live vor mir zu haben. Sie ist viel kleiner, als man meint, aber ich war sehr geflasht von ihr und allen Leuten um mich herum auch.
Und sie sagt ja, der Klimawandel sei natürlich ein riesiges Problem, aber die Lösung dafür, findet sie sich eigentlich recht simpel.
Ja, die Lösung ist einfach, wir müssen effektiv aufhören, CO2 auszustossen. As simple as that.
The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop the emissions of greenhouse gases.
Stimmt, das hat sie gesagt, aber leider reicht das ja eben nicht mehr, einfach aufhören auszustossen. Wir sind zu spät für das.
Also es gibt ganz viele andere Lösungen, die man auch machen muss. Und jetzt sind wir so weit, dass man es auch aus der Luft rausnehmen muss. Also auch wenn wir morgen aufhören, CO2 zu emittieren, müssen wir CO2 rausnehmen. Also das Level ist schon so hoch.
Und genau das macht Climeworks. Die Greta Thunberg war übrigens bei Climeworks in der Schweiz. Im Frühling 2020 hat sie die Kehrichtverbrennungsanlage in Wil besichtigt.
Was hat jetzt sie mit der Kehrichtverbrennungsanlage zu tun?
Ja, sie hat dort nicht ihren Abfall entsorgt. Ich glaube, sie macht relativ wenig Abfall. Aber auf dieser Kehrichtverbrennungsanlage oben drauf steht der grosse CO2-Staubsauger von Climeworks oben drauf.
Das ist unsere erste, oder das ist weltweit die erste kommerzielle DAC, also Direct Air Capture Anlage, die gebaut wurde. Dort sieht man 18 Kollektoren, also das sind die Boxen, und in diesen Boxen ist unser Filtermaterial drin. Die Luft wird durch die Box durchgeblasen, das CO2 bleibt an dem Filtermaterial kleben, also das reagiert mit dem Filtermaterial. Wenn das Filtermaterial voll ist, machen wir die Türen zu und fangen an heizen. Und mit dieser Energie, also mit dieser Wärme, wird das CO2 wieder abgelöst und kann dann gesammelt werden in einer konzentrierten Form.
Und die Kirchverbrennungsanlage ist eben ein perfekter Ort, um CO2 aus der Luft rauszusaugen, weil auf die eine Seite entsteht natürlich viel CO2 beim Verbrennen von all unserem Abfall, den wir dort wegschiessen. Und andererseits gibt es Verbrennen von diesem Abfall auch Abwärme. Und die kann man dann eben nutzen, um das CO2 wieder aus dem Filtermaterial rauszulösen. Also es hat dort CO2, es hat Wärme. Beides zusammen kann man kombinieren und kann das CO2 rausholen. Und darum hat Climeworks eben dort seine bis jetzt grösste Anlage gebaut.
Aber wie viel kann die Maschine dann effektiv aus der Luft raussaugen?
Wo schätzen?
Beim Schätzen bin ich nicht so, da bin ich nicht so stark. Ein paar Tonnen?
Ja, also eben, wenn man überlegt, ein Schweizer emittiert etwa 13,5 Tonnen im Jahr. Ein so ein Kollektor sammelt 50 Tonnen. Also der langt knapp für 4 Schweizer, ein Kollektor.
Also ein Kollektor pro Familie?
Kann man so sagen, ja. Also es braucht wirklich eine grosse Menge von diesen Anlagen, das ist so.
Aber dann bringt das doch gar nichts mehr. Ich meine, wir können ja nicht die ganze Schweiz schlussendlich zupflastern mit diesen Anlagen. Können wir dann nicht einfach gescheiter einen Baum pflanzen? Der ist ja genauso gut da, um CO2 quasi rauszusaugen.
Ja, man könnte schon Bäume pflanzen und der saugt tatsächlich CO2 aus der Luft raus, aber eben bei weitem nicht so viel.
Wir sind überhaupt nicht gegen Bäume. Man soll Bäume pflanzen, man soll viele Bäume pflanzen. Aber ein Kollektor von uns saugt etwa 2000 Mal mehr CO2 pro Jahr aus als ein Baum. Also wir brauchen viel weniger Platz als ein Wald zum Beispiel.
Also der Kollektor saugt etwa so viel CO2 wie ein kleiner Wald. Aber das langt doch nie nicht her. Ich meine, heisst das jetzt, dass wir noch grössere Kollektoren bauen müssen?
Ja, grössere, aber vor allem auch bessere. Und an dem forscht Nathalie Casas mit ihrem Team zu Zürich-Oerdlikon.
Ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Testlabor, wo die Materialien sozusagen die ersten Tests durchlaufen. Also wir haben noch ein Chemielabor, das ist aber unten. Dort gehen wir heute nicht hin. Aber dort, wo wir jetzt hingehen, ist ein kleines Labor, wo die Materialien, die sozusagen die erste Stufe überstanden haben, ein bisschen genauer analysiert werden.
Nathalie Casas zeigt mir ihr Testlabor im oberen Stock von einem Industriegebäude. Und da sind mehrere Maschinen nebeneinander am Laufen.
Also wir haben ganz verschiedene Testdevices. Das sind, ich würde sagen, sind kleine weiße Boxen mit viel Schläuchen, mit viel Sensorik dran. Da haben wir Temperaturmesser, Druckmesser, Flowmesser. Also da hat es viel Schläuche, viel Piping und viel Messequipment.
Jede Maschine hat ein Schild dran mit dem Namen RA, RB, RC, RD und so weiter.
Also sie haben der Maschine in dem Fall noch nicht Namen gegeben von den Menschen. Also irgendwie, das ist Greta oder Natalie. Also ich hätte das so gemacht, das ist Amila.
Nein, wir sind da bis jetzt noch nicht so emotional unterwegs gewesen. Wir haben das mehr wissenschaftlich angeschaut.
Aber was genau schauen jetzt die Forscherinnen eigentlich wissenschaftlich an? Was passiert eigentlich in diesen Maschinen?
In diesen Maschinen sind verschiedene neuartige Filtermaterialien eingespannt und die sollen CO2 aus der Atmosphäre raussaugen. Und in diesen Maschinen schauen wir jetzt, welches Material das am besten macht.
Eins kann zum Beispiel ein Aminmaterial sein. Und das Amin, das ist, ich sage jetzt mal, das sind so kleine Kügel mit aktiven Substanzen und diese Substanzen reagieren mit dem CO2. Also das CO2 wird dort durchgeblasen, bleibt sozusagen kleben und dann muss man es wieder ablösen, um in einer konzentrierten Form einsammeln.
Was macht dann überhaupt so das gute Material aus? Was für Material suchen die Forscherinnen überhaupt?
Also es muss ganz klar viel CO2 aufnehmen, weil wir wollen ja pro Quadratmeter Fläche so viel wie möglich einfangen. Es muss das schnell machen. Also es gibt Materialien, die fangen viel, aber brauchen lang. Es gibt Materialien, die sind ganz schnell, fangen dafür weniger. Das Beste ist natürlich schnell viel, aber da gibt es ganz verschiedene Routen, die wir anschauen.
Und wenn so ein Material jetzt bei diesen Tests mega gut abschneidet, dann kommt das direkt in den Kollektor rein, oder wie läuft das so?
Noch nicht gerade direkt, das hat der erste Test bestanden.
Wenn das sozusagen besser ist, als was wir bis jetzt kennen, dann kommt es in eine nächste Stufe, dann testen wir mehr davon.
Es muss dann auch noch ein zweiter Test bestehen. Für diesen Test gehen wir aus dem Labor raus, steigen ab und laufen aussen am Gebäude entlang. Uns entgegen kommt ein grosser sportlicher Typ mit 3 Tagebart und Velohelm auf dem Kopf.
Das war der Gründer.
Ah, wirklich? Okay.
Das sind alle unsere Velos. Also wir sind eine sehr veloaktive Firma.
Ja.
Wäre ja auch komisch, wenn sie mit ihrem SUV arbeiten könnten. Weil schlussendlich geht es ja immer noch ums Klima. Wir wollen das Klima retten.
Eben. Schließlich kommen wir zu einem grossen Tor, wo Nathalie Casas das Zahlenschloss aufmacht. Und dann stehen wir in einer so mittelgrossen Industriehalle, wo lange schwarze Rohre quer durchführen. Und da drin läuft der Test von der Materialien Phase 2. Die Phase geht erstens länger als Phase 1, also da ist es nicht mehr ein paar Stunden oder ein paar Tage drin, sondern mehrere Wochen. Und zweitens muss das Material nicht nur zu Zürich-Oerlikon funktionieren, sondern überall.
Ah, jetzt kommt der Teil von der Weltreise, den du angeteast hast. Gehen wir jetzt auf Weltreise?
Genau, weil sonst laufen wir nämlich in Probleme rein.
Wir hatten ein neues Material vor 2 Jahren. Und das hat alles super ausgesehen. Wir haben das getestet, hier in Oerlikon im Sommer, das hat super performt. Aber die Anlage, die wir bauen, ist in Island. Und dann ist der Winter in Oerlikon und wir haben gemerkt, das Material funktioniert gar nicht mehr. Und das war, weil es halt viel kälter und feuchter war. Und dann haben wir sozusagen ein halbes Jahr vergeudet, bis wir gemerkt haben, dass das Material in Island gar nicht funktioniert.
Und eben darauf haben sie dann die Maschine gebaut, wo man Temperaturen und Feuchtigkeiten von Island oder Australien einregeln kann.
Genau, und diese Maschine ist cool und sie ist begehrt bei den Forscherinnen und Forschern von Climeworks.
Also wir haben hier ein Testing-Team und da steht man an. Also wenn man ein Material hat, das man hier in die Anlage reinfüttern will, muss man schon ein paar Wochen warten.
Und nicht epic war, haben sie das Material drin, das seit 4 Monaten ist getestet wurde.
Also ein sehr vielversprechendes Material, kann man sagen.
Ich denke es, ja.
Aber jetzt nochmal eine Frage. Wenn das Material tatsächlich so gut funktioniert und künftig einen ganzen Haufen CO2 aus der Luft saugt, was macht man dann mit dem gesammelten CO2? Wo kommt das dann an?
Das hat mich auch interessiert. Und ich wollte sowieso noch mehr wissen von Nathalie Casas, was die Übung überhaupt bringt und ob es vielleicht sogar etwas gibt, das eher kontraproduktiv ist am Ganzen. Und für das sind wir ins Büro von Climeworks rauf. Wie bei vielen Startups steht hier ein Kühlschrank mit Gratisgetränken für die Mitarbeitenden. Bei anderen Startups steht im Kühlschrank Red Bull oder irgendein hippe Guarana, Chia, Orangen Smoothie, keine Ahnung. Bei Climeworks hingegen ist der Kühlschrank voll von Walserwasser.
Bist du trinken?
Oh ja, jetzt gerne doch.
Wasser mit oder ohne?
Ja, wenn schon mit.
Ihr seid ja rechte Walser-Fanboys. Wieso genau?
Mineralwasser hat ja Blätterli drin. Wir sagen Kohlensäure, Chemiker sagen CO2.
Okay, ja.
Es ist also genau das Gas, das Climeworks aus der Atmosphäre fischt. Das CO2 ist vielleicht irgendwo beim Autofahren entstanden, beim Heizen oder sonst etwas. Es ist dann durch die Luft geschwebt und zack, im Climeworks-Filter auf dem Dach vor der Kirchverbrennungsanlage in Wiel ist es hängen geblieben.
Also warte jetzt. Das Mineralwasser, die Blätterli, die ich trinke, das ist recyceltes CO2.
Genau, weil irgendwo muss das CO2, das Climeworks aus der Luft zieht, ja her. Und wieso nicht ins Mineralwasser?
Gut, aber man kann ja schlussendlich nicht alles ins Mineralwasser pumpen. Was passiert dann mit dem Rest von dem CO2?
Ja, da hat Climeworks noch andere Partnerschaften eingerichtet, zum Beispiel mit einem Gemüsegärtner in Wiel, der setzt CO2 als Dünger ein, damit die Pflanzen schneller wachsen.
Aber damit ist ja das CO2 nicht einfach aus der Luft draussen. Wenn ich mein Mineralwasser trinke, sind Blätterli ja draussen. Und im CO2 im Treibhaus ist das ja auch nicht irgendwie für immer weg. Kann man das CO2 nicht so wegsperren, dass wir es für wirklich längere Zeit los sind?
Doch, das kann man. Und das ist eben der Grund, warum Nathalie Casas vorher Island erwähnt hat. Du weißt ja, Island, ich weiß nicht, bist du mal gewesen, Island?
Nein, ich würde so gerne.
Dort sitzt es ja quasi auf einem Vulkan drauf. Oder? Die Erdkruste ist dort mega dünn und der Boden ist sehr aktiv und das ist perfekt.
Was wir machen in Island, wir trennen das CO2 aus der Luft ab, lösen das dann in Wasser und pumpen es wieder in den Untergrund. Also das ist der Kreislauf von dem Geothermiekraftwerk, wo wir unser CO2 einspeisen. Und unter der Erde in Island sind ganz gute Bedingungen für das. Also es ist heiß, der Druck ist da und das Gestein ist sehr reaktiv. Und was dort passiert ist, dass das CO2 mit dem Stein reagiert und zu einem Carbonat wird. Also das ist eine weisse, kristalline Substanz. Also ein Feststoff, der dann dort unten gebildet wird.
Aber dann sind wir es endlich los, das CO2, und dann haben wir es unter dem Boden. Da bekommt eigentlich auch das Motto von dieser ganzen Klimajugend einen völlig neuen Drive.
Umwelt mit dem Klimaziel, aber mit dem CO2. Umwelt mit dem Klimaziel, aber mit dem CO2.
Wie viel CO2 können wir dann schlussendlich mit dem Staubsauger rausnehmen und bringt das wirklich etwas? Und was stellt das eigentlich mit unserem Gewissen an? Also ich habe da schon ein paar ungeklärte Fragen, Nico.
Ja, und die wichtigste hast du natürlich gerade am Anfang gestellt, wie viel können wir überhaupt raussuchen? Bringt das wirklich etwas?
Also klar, ich glaube, wir, Climeworks und auch die anderen DAC-Firmen zusammen können das Problem nicht allein lösen. Es muss ein Portfolio an Lösungen geben. Also man muss energieeffizienter werden, man muss auf erneuerbare Energien setzen. Also man muss wirklich alles umsetzen, wo auf dem Tisch liegt und Sinn macht. Aber wir glauben, dass wir doch einen grossen Teil auch beitragen können mit unserer Technologie.
Aber wenn wir ehrlich sind, würden sich die Forscher ja nicht gescheiter zuerst darum kümmern, dass überhaupt gar kein CO2 in die Luft kommt, dass das gar nicht passiert.
Das hat Nathalie Casas schon gemacht, zuerst. Der Klimaschutz war ihr schon im Studium ein mega Anliegen und in ihrer Doktorarbeit hat sie sich nachher genau um das gekümmert. Wie kann man das CO2 direkt bei einem Kraftwerk abscheiden, beim Kohlekraftwerk zum Beispiel? Solche Anlagen arbeiten eigentlich effizienter, als das CO2 später nachher aus der Luft rausfischen. Aber die Anlagen sind aber auch sehr gross und darum sehr teuer.
Also die Abscheidungsanlagen der Kraftwerke, die sind riesig und kosten. Also das sind Investitionen, die belaufen sich auf 1 Milliarde oder 800 Millionen, also wirklich grosse Investments. Und ich habe ganz viele Projekte mitgearbeitet, die dann gestoppt worden sind, weil das niemand hat finanzieren wollte. Und dann habe ich für mich gesagt, ich tue lieber jetzt mit Climeworks eine Technologie entwickeln und implementieren, die vielleicht per se ein bisschen teurer ist, aber wo man in kleineren Skalen einsetzen kann und so in kleinen Schritten vorwärts machen. Also ich tue lieber vorwärts laufen in kleinen Schritten, als grosse Schritte gar nicht machen.
Also die kleinen Anlagen kosten aber auch schon ein Gewehr. Wer zahlt die denn überhaupt? Du hast am Anfang gesagt, so ein Kollektor saugt etwa so viel CO2 ab, wie eine Familie im Jahr ausstößt. Heisst das, man baut quasi auf jedes Einfamilienhaus so einen Kollektor drauf?
Das habe ich auch gefragt, aber nein, das wäre nicht so gescheit. Kollektoren sind effizienter, wenn man nicht mehr eine grössere Anlage bauen kann. Aber was du schon heute kannst machen, ist ein CO2-Abonnement lösen bei Climeworks. Du zahlst pro Monat einen kleinen Betrag und Climeworks fischt dann in deinem Namen CO2 aus der Luft raus. Und so kannst du dann deinen CO2-Ausstoß aus deinem Alltag kompensieren.
Ja, kompensieren ist das nicht irgendwie wieder so eine Art einfach Ablasshandel. Ich kann ja dann einfach ohne schlechtes Gewissen auf Australien fliegen, weil mein CO2 ist ja kompensiert.
Ja, ich glaube, man sieht auch, was das kostet, oder? Was kostet tatsächlich die Emissionen, die ich verursache? Und also ich erhoffe mir schon, dass das ein Weckruf ist für die Leute. Also wenn man nach Zypern fliegt, kann das gut und gern 1'000 Franken kosten, wenn man das wirklich will, kompensieren will, 1:1. Und also ich erhoffe mir schon, dass die Leute dann auch merken, also das kann man machen, das kostet aber etwas.
Aber das heisst, eigentlich in Zukunft können sich nur noch reiche Leute so einen Flug leisten?
Ich will nicht sagen, dass nur die Reichen dann fliegen dürfen oder wer darf fliegen und wer darf nicht fliegen. Ich glaube, als Gesellschaft muss man ein Modell finden, das funktioniert.
Aber die Marktmechanismen, die machen eben auch, dass es sich schon heute lohnt, in grüne Energie zu investieren. Man kann Geld verdienen mit grüner Energie oder eben mit CO2-Capturing. Und je mehr solche Anlagen jetzt gebaut werden und je besser sie auch werden, desto günstiger ist schlussendlich zu kompensieren.
Das sind ganz klar die Kosten heute. Das sind die ersten Anlagen. Es wird noch extrem weiter runtergehen. Also die nächste Anlage wird schon viel günstiger sein und die übernächste. Also das Ziel ist in 3 Jahren bei etwa 200, 250 Franken pro Tonne zu sein.
Aber wie viel macht das jetzt schlussendlich pro Kopf aus? Du hast vorher gesagt, das sind 13 Tonnen für einen typischen Schweizerin pro Jahr.
Genau, und Nathalie Casas sagt 200 bis 250 Franken. Jetzt, warte, ich habe das nicht im Kopf. Das rechnet 13 mal 250. Es sind knapp 3'500 Franken im Jahr.
Also 3'500 Franken, um meinen ganzen CO2-Fußabdruck zu kompensieren. Das ist aber immer noch mega teuer. Also klar, ich kann mir ja Mühe geben, ein bisschen nachhaltiger leben, weniger Flüge etc. Dann wird es günstiger. Aber es ist immer noch mega viel Geld. Und können wir uns überhaupt so einen Lebensstil leisten, wo alles kompensiert wird?
Ich glaube, wir werden dann uns müssen leisten. Früher oder später, also wir sehen ja, das Klima fängt schon ein bisschen an zu kippen und Mitigationen sind viel, viel teurer. Also ich glaube, an einem gewissen Punkt müssen wir uns als Gesellschaft das leisten, weil alles andere noch viel teurer wird.
Natürlich kann man jetzt pessimistisch sein und sagen, Gesellschaft ist doch viel zu träge und viel zu egoistisch für das. Aber Nathalie Gassas gehört nicht zu den Pessimistinnen.
Also ich bin ein Optimist. Ich glaube, wir könnten noch etwas machen. Also die Zeit wird immer knapper. 2009, 2008, als ich mit dem Thema angefangen habe, sind die Chancen noch besser gewesen. Also man hätte noch mit weniger Aufwand etwas machen können. Aber ich bin überzeugt, dass wir etwas machen können. Wir müssen einfach die Hindernisse vornehmen und Gas geben.
Punkto Gas. Willst du noch mal ein Glas Hahnenwasser?
Ich nehme lieber ein Mineral.
Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick, initiiert und unterstützt von der Geber-Trümpf-Stiftung.
In der nächsten Folge reden wir ein Rätsel von der Mähmaschine, und zwar mit einer Drohne.
Diese Folge ist geschrieben und produziert worden von mir, Nico Leuberger. Danke, Amila Recic, hast du mit mir gehostet.
Und immer am Dienstag gibt es neue Folgen. See ya!